Sieg im Osten, Scheitern im Westen. Das letzte Kriegsjahr.
Am 1. Februar 1917 wurde der U-Boot-Krieg wieder aufgenommen. Anfänglich konnte die deutsche Marine große Fortschritte erzielen, bald jedoch wurden die Alliierten mit ihren Gegenmaßnahmen immer erfolgreicher. Die USA traten am 6. April 1917 wegen der Versenkung mehrerer amerikanischer Schiffe in den Krieg ein. Auch in Russland kam es derweil zu Ereignissen, die großen Einfluss auf das Kriegsgeschehen nahmen. Am 8. März 1917 brachen in der Hauptstadt Petrograd, heute St. Petersburg, Streiks und Unruhen aus. Wie im Deutschen Reich musste auch die russische Bevölkerung große Entbehrungen während des Krieges ertragen. Trotz des Erfolges der Brusilow-Offensive war die russische Armee entmutigt und geschwächt. Ihre Unzufriedenheit richtete sich gegen die autokratische Herrschaft des Zaren Nikolai II. Als sich auch dessen Truppen dem Aufruhr anschlossen, war entschieden, der Zar musste abdanken. Es wurde eine provisorische Regierung gebildet, die eine weitere Teilnahme am Krieg plante. Die deutsche OHL hatte sich jedoch eine schwache und deswegen friedensbereite Regierung erhofft, damit ihre Streitkräfte von der Ostfront an die Westfront verlegt werden konnten. Aus diesem Grund unterstützte sie den Sozialisten und Kriegsgegner Wladimir Iljitsch Lenin bei seiner Rückkehr nach Russland. Er wurde schließlich eine der führenden Personen der Oktoberrevolution, in deren Verlauf die Bolschewiki an die Macht kamen. In einer Sitzung am 6. Juli 1917 war die Mehrheit des Reichstages zu der Überzeugung gekommen, dass der U-Boot-Krieg wieder eingestellt werden sollte. Zusätzlich wurde eine Friedensresolution vorgeschlagen, die die Beendigung des Krieges durch Verständigung enthalten sollte. Obwohl dies den ursprünglichen Zielen Bethmann-Hollwegs entsprach, wurde er wegen seiner offensichtlichen innenpolitischen Schwäche nicht als geeignet betrachtet, mit den Kriegsgegnern Verhandlungen zu führen. Auch der Kaiser stand nicht mehr hinter ihm. Hatte er diesen im April doch gegen seinen Willen zu einer öffentlichen Verkündigung umfangreicher Reformen gedrängt. Letztendlich war der Kanzler von allen Seiten gezwungen zurückzutreten. Seine Nachfolge trat am 14. Juli der bis dahin als Staatskommissar für Volksernährung wirkende Georg Michaelis an. Am 19. Juli wurde die Friedensresolution verabschiedet. Sie konnte jedoch bereits als wirkungslos betrachtet werden, denn der neue, politisch unerfahrene Kanzler stand unter dem Einfluss Ludendorffs. Die OHL hatte also nun indirekt auch Macht über die zivile Regierung. Nach der Oktoberrevolution in Russland, bereits im Dezember 1917, nahmen die neuen russischen Vertreter und die Mittelmächte Verhandlungen über einen Waffenstillstand auf. Leo Trotzki, der zu dieser Zeit Volkskommissar für äußere Angelegenheiten war, forderte einen Verzicht der Gegner auf Annexionen und die Räumung der besetzten Gebiete. Die deutschen Vertreter, die in der stärkeren Position waren, gingen auf diese Forderungen nicht ein und forderten ihrerseits den Verzicht Russlands auf Polen, Litauen und das westliche Lettland. Daraufhin versuchte Trotzki, die Verhandlungen zu verzögern. Als dies nicht gelang und die deutschen Truppen erneut die russische Grenze überschritten, musste die sowjetische Seite in einen für sie nachteiligen Vertrag einwilligen. Dieser Friedensvertrag von Brest-Litowsk wurde am 3. März 1918 unterschrieben. Die OHL hatte nun genügend freie Truppen, um im Frühjahr 1918 einen neuen Angriff in Frankreich zu starten. Auch hier waren sie zu Beginn erfolgreich. Wie zu Beginn des Krieges stand die deutsche Armee 50 Kilometer vor Paris. Trotzdem konnte kein Durchbruch gelingen. Die letzte große Offensive war gescheitert.
Bemerkenswertes: Die Oktoberrevolution im November. In Russland war noch bis 1918 die Zeitrechnung nach dem julianischen Kalender üblich, der von dem Römer Gaius Julius Caesar im Jahr 46 vor Christus eingeführt worden war. In vielen Ländern galt jedoch bereits der gregorianische Kalender, benannt nach Papst Gregor dem 13. 1502 bis 1585, der die Abweichung des julianischen Kalenders vom tatsächlichen Sonnenstand aufheben sollte. So unterschieden sich die beiden Kalender um 13 Tage. Nach gregorianischer Zeitrechnung begann die Revolution also erst im November.